Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zurück beim Schaubefehl. Es ist wieder eine Weile vergangen, private Dinge kommen meistens dazwischen, aber trotzdem haben wir es geschafft, uns wieder zusammenzusetzen. Damit sind gemeint Matze und
André.
Hi.
Hi.
Heute sogar mit den richtigen Mikrofoneinstellungen.
Ja, wir waren letztes Mal ein bisschen doof, aber das passiert.
Und dumpf.
Doof und dumpf.
Ja.
Ja, wenn man die Mikros richtig rumhält, dann klingt es besser, haben wir gelernt.
Clevere Boobs. Ja.
Clevere Boobs?
Boobs, ja.
Okay, alles gut. Entschuldigung. War kurz 12.
Weil du das sonst so selten bist.
Meistens bin ich 13.
Man sollte einfach nicht unsere Soundchecks vorher einspielen. ja, wir haben uns jetzt zusammengesetzt mit zwei Filmen. Ich nenne einfach mal kein Adjektiv. Und
nicht vorwegzugreifen.
Es treten gegeneinander an eine Kultkomödie.
Ja, kann man gegen, einfach so sagen.
Den angeblich objektiven besten Film aller Zeiten.
Laut IMDb.
Ist ja objektiv.
Es steht sogar auf der Blu-ray drauf,
tatsächlich. Ja. Und witzigerweise kam deine bessere Hälfte auch gerade noch und meinte auch, kannst du sie nicht.
Nee, tatsächlich ebenso. Und ja, hat sich direkt dazu gesellt und war sehr angetan, das schon mal als Spoiler.
Dann sag mal an, was gab's denn bei dir, lieber André?
Ja, du hast mir ja beim letzten Mal die wunderschöne Blu-ray von Shawshank Redemption oder auf Deutsch Die Verurteilten mitgegeben mit Tim Robbins und Morgan Freeman. Auch laut Aufschrift und auch aktuell jetzt stand heute immer noch Platz 1 der IMDb besten Filme aller Zeiten. Highest Ranked Movie. Übrigens auch dafür nur Platz 37 auf die besten Filme aller Zeiten von der Cinema gewählt, der deutschen Publikation für Filme.
Was ist da auf der 1? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, nee. Also wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es das so ein All-Time-Ding ist. Ich vermute mal, das war halt mal so ein, wir stellen mal ein Ranking auf und es hat wahrscheinlich gerade gepasst, zeitig, das drauf zu packen. Ich finde aber halt dieser Gap, so oben steht so Platz 1 IMDb, die besten Filme aller Zeiten. Platz 37, die besten Filme aller Zeiten.
Wir wissen ja auch, wie man eher trauen sollte.
Cinema, klar.
Natürlich.
Darunter gibt es auch noch übrigens Lexikon des internationalen Films, Zitat. Ja, da gibt es ja kein Ranking, aber das internationale Filmlexikon schreibt, ein durch seine unspektakuläre Erzählweise beachtlicher Film. Das ist eigentlich wie ein Diss. Ja. Es ist völlig...
Könnte man auch zu Napoleon Dynamite sagen.
Extrem langweiliger Film. Super. Ja. Ja, jedenfalls, wir haben eine Blu-ray, das heißt, ich kann das alte, oder wir haben beide diesmal nicht digitale Medien, sondern physische Medien. Das heißt, wir können das alte Inhaltsangabenspiel spielen.
Oh ja.
Und daher lese ich einfach mal vor, die Inhaltsangabe. Ich hoffe, die spoilert wieder nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehabt einmal, dass irgendwie so ein, naja, aber ich glaube, bei dem Film.
Ja.
Ne? Also gut.
Der ist inzwischen auch ja schon ein bisschen älter.
Man sieht ja bei mir, nicht alle kennen ihn. Ja, der Film ist von 94. Deswegen, also, gucken wir mal, was steht denn da drauf? Zweimal lebenslänglich. Diese Strafe muss Bankier Andy Dufresne, gespielt von Tim Robbins, für den Mord an seiner Frau und deren Liebhaber in dem berüchtigten Gefängnis von Shawshank verbüßen, obwohl er stets seine Unschuld beteuerte. Der Knastalltag ist extrem hart, die sadistischen Gefängniswärter und der selbstherrliche Direktor Norton, gespielt von Bob Gunton, schikanieren die Gefangenen bis aufs Äußerste. Andy ergibt sich scheinbar seinem Schicksal, einzig die enge Freundschaft mit Red Morgan Freeman, ist ein Lichtblick. Als der Häftling Tommy nach Shawshank verlegt wird, schöpft er auch neue Hoffnung. Dieser kannte in seinem vorherigen Gefängnis nämlich einen Mann, der sich damit rühmte, den Andy zur Last gelegten Doppelmord begangen zu haben.
Dun, 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 dun.
Da, 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 da. Nach der Buchvorlage von Stephen King.
Die ich gelesen habe.
Hast du, ja? Ist glaube ich, eine Kurzgeschichte eigentlich. Ne?
Ist in diesem Winter, Frühling, Sommer,
Tod.
Herbst.
Tod oder Tod?
So? Ich glaube so.
Frühling, Sommer, Herbst und Tod oder so heißt sie, glaube ich.
Ja, in
zusammen mit einer anderen noch, mit hier Rita, irgendwas. Da sind, glaube ich, zwei drin und das ist eine davon, meine ich.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die gelesen. Witzigerweise hat man dann den Film, ja, okay, auf der IMDb-Liste, alles gut. Ich habe den dann irgendwann gesehen und war so, warte, du, das kommt dir doch alles bekannt vor. Weil ich das nicht mehr im Kopf hatte, dass es eine Stephen King-Geschichte ist.
Ist ja auch sehr untypisch für King, muss man mal sagen, weil ja. Es ist kein Horrorfilm, das kann man mal sagen. Es ist noch nicht mal ein richtiger Thriller, wenn du es so willst eigentlich. Es ist so ein bisschen Thrill drin, aber
es ist ein Drama.
Ein Zeichendrama, ja.
Es ist, wie ich finde, auch eine der stärkeren King-Geschichten, zumindest von denen, die ich gelesen habe. Also okay. Die ist sehr, sehr
gut. Würdest du empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Dann lese ich die vielleicht auch mal. Ich lese ja nicht so viel, aber eine Kurzgeschichte kriege ich vielleicht gerade noch hin.
Ja, was ist Kurzgeschichte? Es ist halt immer noch, sind es immer noch ein paar, weiß nicht, 70, 80 Seiten.
Genau, so habe ich auch gehört. Ja, genau, 70, 80 Seiten habe ich auch gehört. Das ist ja, das kann man ja immer machen.
Ich habe in letzter Zeit sehr viele Märchen gelesen, da ist das schon was anderes.
Stimmt, ja, ihr hattet ja bei Nerdpool gerade eine Märchenfolge aufgezeichnet, ja. Die im März rauskommt.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Muss ich auch zu Hause sein, wäre der Spoiler. Ja, ist ein Frank Darabont-Film. Und ich finde, der Frank Darabont vergisst man immer gerne mal so ein bisschen, obwohl er eigentlich von seinen gerade mal 6 gemachten Filmen waren 3 halt wirklich Highlights eigentlich, also mit dem jetzt zusammen. Also er hat den hier gemacht.
Ich komme auf 2.
Er hat Green Mile gemacht.
Ja, Green Mile, so einer der Filme, die ich immer irgendwie im Free-TV gesehen habe, aber nie ganz.
Also du hast ihn noch nie ganz gesehen?
Nee, aus irgendeinem Krass. Grund nicht. Der geht ja aber auch 3 Stunden oder sowas.
Der geht auch ziemlich lange, ja. Aber ist auch, wie ich finde...
Der ist fantastisch.
Großartig. Genau, er hat mehr Filme mitgespielt, als er selber gedreht hat. The Mist hat er gemacht.
Den,
Das Remake. Also das...
Den neueren.
Den neueren, ja.
Wovon es auch eine Schwarz-Weiß-Variante gibt.
2007,
ja. Oh, starker Film.
Ja. Der mit dem bitteren Ende.
Ja, der ist auch von ihm. Das ist super.
Der ist auch von ihm, ja.
Anscheinend kann er Stephen King verfilmen.
Und The Majestic hat er gemacht mit Jimmy Carrey. Ja, auf jeden Fall, er hat halt wirklich insgesamt nur 6 Filme gemacht. Und dafür, dass er da teilweise so Qualität abgeliefert hat, finde ich es fast erstaunlich, dass er einfach mehr oder weniger aufgehört hat. Also der letzte Film ist The Mist von 2007. Danach kam jetzt wirklich erstmal nichts mehr. Er hat noch einiges produziert und er hat vor allem auch ganz viele Bücher geschrieben, teilweise für in der Nightmare-Reihe. The Fly 2 hat er geschrieben. Indiana Jones hat da, glaube ich, die Serie mitgeschrieben damals und solche Geschichten. Also er hat schon echt einiges gemacht. Aber wie gesagt, ich finde, man hat ihn nicht so auf dem Schirm dafür, dass er mit dem hier gerade so Platz 1 belegt, vieler Ranglisten. Und eben mit Green Mile ist ja auch ein absoluter Filmfavorit von vielen.
Wo du es gerade gesagt hast, ich lese auch gerade ein Indiana Jones Buch.
Oh ja?
Ja, von einer Podcasterin, von Katharina von Hell Yeah, Hell No, habe ich die jungen Indie-Abenteuer ausgeliehen bekommen.
Ah, okay.
Das ist super lustig.
Das ist doch darauf, wo die Serie basiert.
Da ich glaube schon.
Diese Serie mit dem jungen Indie, ja, genau.
Und ich weiß nicht, ob die Bücher da irgendwie mit reinspielen, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam.
Okay.
Also kann man sich auch mal durchlesen. So, Film.
Was habe ich denn erwartet? Wir haben es ja schon öfters mal im Podcast gehabt, so Klassiker. Wie bei jedem Mal war es eigentlich wieder das Gleiche und es ist einfach daran geschuldet, dass man natürlich eine Erwartungshaltung hat. Also ich habe nicht darauf gehofft, dass es wieder ein Film wird, wo ich dann nachher sagen kann, ja, der ist mir zu perfekt, zu glatt. Das hatten wir ja bei
Magnolia
zum Beispiel gehabt, wo wir beide doch der Meinung waren, so, ja, guter Film, aber eilt seinem Ruf schon zu sehr voraus. Und so die Angst hatte ich hier halt auch. Dass ich natürlich mit der Erwartungshaltung reingehe, okay, der ist von einem Großteil der Menschheit gesehen, einer der besten Filme aller Zeiten, so. Kann das an das heranreichen, was ich von diesem Film nur irgendwie erwarten kann? Holt es mich nachher überhaupt nicht ab und sehe es dann plötzlich ganz anders und finde einfach nichts daran, was ich irgendwie mich so mitreißen kann, wie es viele angeben. Ja, das waren so meine Erwartungen, also fast schon Ängste eher. Ich hatte schon halt eben Angst, dass ich schon eher enttäuscht werde durch die großen Vorschusslorbeeren, gerade bei dem Film jetzt halt. Deswegen habe ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich ihn so lange auch von mir geschoben habe. Ne, er ist schon seit Ewigkeiten auf Amazon Prime Video und ich habe immer wieder an vorbeigescrollt und war so, heute nicht. Und aber wirklich auch ein bisschen echt wirklich aus Respekt fast schon so. Immer so, nee, ey, nachher findest du ihn doof und dann weißt du nicht warum und ja.
Dafür ist dieses Format da.
Genau, und deswegen habe ich ihn echt so lange auch liegen lassen. Das war so ein bisschen meine Vorparanoia, sage ich mal. Über den Film. Was habe ich denn dann bekommen? Zum ersten Mal, vor allem am Anfang, wie großartig ist denn bitte dieser Soundtrack von dem Film?
Oh, den habe ich gar nicht mehr auf der Pfanne.
Der Soundtrack ist unfassbar. Also, der hat ja, es gibt so ein Key-Theme. Das ist dieses Shawshank-Theme, Stoic-Theme. Das Das ist so genial. Ich kannte das. Weil das kennt man, also das hat man einfach schon mal gehört. Ich kenne das aus irgendeinem Song, also eine Band hat das mal quasi resampled, da kenne ich das her. Und sowieso, also das hat man im Ohr, das hat man schon mal gehört. Und nur natürlich wirkt ein Soundtrack oder gerade ein Song, wenn du es natürlich in dem Medium siehst, wofür es auch geschrieben wurde, wirkt es natürlich direkt nochmal komplett anders. Und das kommt relativ am Anfang dann, wenn du auch zum ersten Mal das Gefängnis dann eben siehst, also der Film steigt erstmal quasi mit der vermeintlichen Tat von Andy ein, wo er eben seine Frau mit einem Lover erwischt. Und dann siehst du mal das Gegenschnitt so ein bisschen, so diese Nacht, in der dieser Mord passiert ist. Und das Gericht, ihn quasi vor Gericht, wie sein Strafverteidiger versucht, ihm ja eine milde Strafe zu geben. Weil entweder der Strafverteidiger sagt, ja, er war vor Ort, ja, er war da, er hat die gesehen, das Motiv wäre also da aus Eifersucht und alles ist eigentlich, alles ist so gegeben, dass die Geschworenen sagen könnten, er war es, aber der gibt dann zu bedenken, dass nämlich die Tatwaffe nie gefunden wurde und es konnte also keine Waffe ihm zugeordnet werden, deswegen dürfte man ihn eigentlich nicht verknacken. Klappt aber nicht, sonst wäre es kein Knastfilm.
Die Idee war gut.
Die Geschworenen sehen das nicht als Beweis genug, dass es nicht war, sondern die Beweislast ist größer als die kleinen Details, die ihn da entlasten könnten. Deswegen fährt er halt eben trotzdem ein. Und dann kommst du quasi direkt schon zu diesem Shawshank-Gefängnis. Und dann gibt's so eine Kamerafahrt erstmal übers Gefängnis ganz am Anfang. Dazu setzt das Theme ein. Das ist halt so gut. Direkt Gänsehaut halt irgendwie gehabt. Da kann man auch vielleicht mal auf die Cinematografie eingehen. Ich finde, die Bilder sind echt super. Und das ist das Kino, was es heute leider halt so selten gibt. Das ist halt null Effekthascherei. Ja. Das sind einfach schön geschossene Bilder. Dieses Gefängnis ist halt, es ist halt ein scheiß Betonklotz, aber die schaffen es so, das einzufangen, dass es sehr, fast schon so anmutig wirkt. Also diese Fahrten über diese Luftfahrten über das Gelände, so dieses große Freiganggelände, wo eben die Gefangenen draußen ihren Freigang haben können und dann eben diese kalten Hallen als Kontrast dagegen, wo du halt bei der ersten Fahrt da rein, weißt du schon, da willst du auf jeden Fall nicht sein. Das wird auch direkt so dargestellt, so sehr, sehr bedrohlich. Und auf der anderen Seite hast du aber dann direkt einen Gegenschnitt, auch so lernst du die ersten Charaktere mal außerhalb von Andy kennen und dann lernst du halt direkt Red und seine Gang im Knast kennen, die dann erstmal, wenn sie reinkommen, die neuen Gefangenen, wo Andy halt dabei ist, kommt halt ein neuer Bus an und Andy ist da halt mit drin und die anderen, die Insassen aus dem Geschorschenk, wetten erstmal darauf, so wer ist der Erste, der hier irgendwie einen Heulkrampf kriegt und erstmal zusammenbricht quasi und dann, also du merkst direkt, der macht trotz halt der Drama-Anleihen und des schweren, sag ich mal, des schweren Ausgangsfalles, macht er keinen hundertprozentigen Tearjerk-Drama draus, sondern du hast typisch 90er-Film, finde ich halt dann auch wieder, du hast mal einen flotten Spruch drin, du hast ein bisschen Humor drin, ein paar Gags, aber eben nicht doof, sondern der Situation angepasst. Ne? Es sind halt auch natürlich ganz klar durch Morgan Freeman, der einfach ein super Schauspieler ist, der halt da auch diese Rolle sehr gut einnimmt. Er ist halt der typische Knastdealer. Er ist immer der
hat alles.
Er stellt sich halt so vor auch und das ist auch cool, weil quasi Morgan Freeman ist der Erzähler gleichzeitig im Film. Er ist zwar eine tragende Figur und führt auch aus, aber trotzdem, die ganze Geschichte wird quasi aus seiner Perspektive miterzählt. Er spricht immer wieder aus dem Off, erzählt er den Verlauf von Andys Geschichte, weil es geht eigentlich um Andy, also Andy ist der Hauptcharakter, aber er als Red ist halt so mit der tragende, als die Erzählfigur, der Sidekick, aber ja, eigentlich mehr als ein Sidekick. Und dadurch hast du diese Sichtweise von ihm auf die Dinge hast, ist das ganz cool, weil dann werden halt Dinge erzählt, die Andy aus seiner Sicht nicht sagen würde. Also er beschreibt dann auch erstmal Andy, so irgendwie, ja, dann stieg aus dem Bus dieser schlurfende Lauch aus irgendwie, den keiner ernst nehmen konnte.
Und mir war Buchhalter.
Und mir war schon klar halt, dass er der Erste sein wird, der hier zusammenbricht und er wettet auch auf ihn und so. Also du lernst direkt diese Charaktere relativ schnell am Anfang des Films kennen und der Film agiert dabei so ein bisschen distanziert beschreiben. Das fand ich sehr interessant. Das zieht sich eigentlich so durch den Film, weil der, ja, also der Beschreibungstext auf der Blu-ray hat nicht Unrecht, denn er ist wirklich fast, also er ist sehr unaufgeregt und aber im positiven Sinne. Wie gesagt, der Film hat keine Effekthascherei und zwar egal ob in Bild, in Ton, in Darstellung. Es gibt halt keine bösen Effekte, es gibt keine Verfolgungsjagden, es gibt keine...
Auf einmal kommen die Avengers.
Es gibt genau, und holen ihn raus. Save Andy. Es gibt keine heroischen Momente in dem Sinne. Vielleicht das Ende kann man so ein bisschen als das beschreiben, noch gerade, aber sonst ist alles sehr, selbst wenn es gibt auch keine Action-Szene im Sinne. Es gibt zwar durchaus Gewalt in dem Film, also der Knastalltag wird da sehr, wird bei Shawshank sehr hart dargestellt und Shawshank gilt ja auch als, also der Ruf des Gefängnisses im Film ist halt als ein sehr hartes und sehr, sehr durchgreifendes Gefängnis, wo jeder wirklich Paroli stehen muss, wenn angetreten wird, sonst gibt's auf den Sack. Und vor allem wird auch die Polizeihärte auch sehr krass dargestellt, ne? Die Wärter sind halt extrem brutal, vor allem der Oberaufseher, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt.
Clancy Brown.
Genau, aus Starship Troopers zum Beispiel auch.
Ist ein fantastischer Schauspieler, ja, den man viel zu selten
und
sieht.
Und der ist halt auch eine richtige Kante, ne? Der ist ja echt groß, ja, so ein 2-Meter-Typ. Und ja, wenn da einer halt nicht spurt oder irgendeiner halt rumheult und irgendwas nicht tut, was er möchte, dann gibt's halt eins mit dem Schlagstock oder beziehungsweise gibt's auch 10 mit dem Schlagstock. Und der Film stellt das halt wirklich auch so hart dar, dass hier Leute halt auch wirklich teilweise umgebracht werden durch die Wärter, dass die Öffentlichkeit aber nicht mitbekommt. Und also die Polizeigewalt ist halt hier extrem krass und damit verschaffen sich die Polizisten halt Respekt und gleichzeitig wird halt eben gezeigt, wie trotzdem auch korrupt und falsch ist das System in diesem Knast eben läuft. Und gleichzeitig weißt du immer nicht so richtig, auf welcher Seite du stehen sollst. Weil auf der einen Seite spielen zwar die Häftlinge die Hauptrollen. Und du weißt ja auch die ganze Zeit halt nicht, wer hat wirklich was begangen und wer nicht. Weil da wird auch so ein Gag draus gemacht im Film, so Red, also Morgan Freeman sagt an einer Stelle so, ja, Oliver, also Andy sagt eben, ja, ich habe es gar nicht begangen, ich bin zu Unrecht hier. Und dann sagt er so, ja, das sagen ja alle. Und er sagt dann so, ja, ich bin der Einzige, der hier eigentlich wirklich was begangen hat, nach dem Motto so. Das heißt, also, es wird so ein Gag draus gemacht, sondern nach dem Motto so, ja, keiner will es gewesen sein am Ende, ne?
Es ist aber auch eine Sache, die im Buch durchaus wichtig ist, so wie ich das noch im Kopf habe, weil da wird es bis zum Ende nicht aufgeklärt, ist Andy jetzt schuldig oder nicht, sondern es wird sehr ambivalent gehalten.
Ja, im Film aber auch, im Endeffekt. Also, du hast im Grunde auch nur die Hinweise, die der Staatsanwalt am Anfang mitgibt.
Was ich einfach sehr, super spannend finde, weil es halt, es gibt halt keine Heroisierung. Also es sind halt, du hast jetzt diese Menschen und viel wichtiger ist, in welchen Umständen sie jetzt sind und wie sie da drin agieren, anstatt dass da jetzt eine großartige Redemption-Arc oder so halt stattfindet, wie der Filmname vielleicht suggeriert.
Ja, das stimmt. Es geht halt nicht darum rauszufinden, haben sie oder haben sie nicht. Es geht einfach nur darum, wie gehen sie damit um mit der Situation, in der sie sind. Und was können sie daraus mitnehmen und wie können sie daraus lernen und ja, und im Endeffekt eben natürlich auch, wie kommen sie wieder raus. Ich finde, der Film, der hat so einen kleinen Switch drin. Ich finde, er hat so einen sehr langen halt einen Aufbaupart, in dem er die Charaktere sehr ausführlich erklärt und das Leben eben im Gefängnis. Und der Film spielt ja auch über eine Zeitspanne von über 10 Jahren. Dann kommt irgendwann so der Arc-Twist, dass du, dann geht's so aufs Ausbrechen hin, obwohl du nicht live, sag ich mal, mitbekommst, wie es überhaupt funktioniert. Also der Film hat ja einen sehr netten Kniff dann, den wirst du erstmal trotzdem nicht verraten, für alle, die noch nicht gesehen haben.
Und das wird auch im Buch nie so richtig gesagt, was gemacht wird. Das
also
ist super.
Also quasi wie dann ausgebrochen wird am Ende und wer ausgebrochen wird, so das passiert halt dann im Endeffekt einfach. Und im Nachhinein kannst du dir dann auch alles irgendwie zusammenreimen. Die werden Hinweise und Items gezeigt, die so verwendet werden, aber du siehst überhaupt nicht, was damit gemacht wird. Und am Endeffekt ist es einfach passiert und dann lernst du erst rückwirkend überhaupt, wie klug das eigentlich alles abgelaufen ist. Aber ja, der Film lässt sich dafür, also nimmt sich dafür aber auch nicht viel Zeit im positiven Sinne. Also er fokussiert das nicht unnötigerweise, sondern er fokussiert weiterhin trotzdem die Charaktere. Das Wichtigste sind immer die Charaktere, ihre Handlungsweisen, vor allem dann eben auch so Andy, der sich dann quasi so ein bisschen mit dem Gefängnis verbündet, mehr oder weniger. Also er versucht sich so ein bisschen einzuschleimen und
er möchte einfach seinen sozialen Status
möchte den Status verbessern, dadurch aber natürlich auch seine Vorteile ausloten. Und es geht dann um dieses Ausreizen auch von ja, was kann ich mir erlauben, so. Und ja, ich kann mir auch mal, wenn ich dem ins Gefängnis gerät, also der Andy kommt dann quasi nachher ins Privileg, dass er für den Direktor des Gefängnisses quasi arbeiten darf, anstatt in der Wäscherei abzuhängen zum Beispiel oder Steine zu klöppeln. Und dadurch hat er natürlich eine direkte Beziehung auch zum Gefängnisdirektor. Und darum geht es dann auch, es geht auch so ein bisschen kleine Machtspielchen, wie weit kann er dann gehen, um sich auch mal was zu erlauben, wofür andere vielleicht schon längst dann eben wieder in Einzelhaft gekommen wären, solche Geschichten. Also dieses kleine Machtspielchen dazwischen ist auch sehr, sehr spannend dann. Und so schleicht sich der Film halt so fast so ein bisschen durch und du kriegst halt gar nicht mit, so dass es irgendwann aufs Ende hinausläuft, was dann passiert, sondern das ist dann einfach da. Und dann denkst du so, ah, jetzt habe ich alles, jetzt kann ich es mir zusammenreimen. So. Und das macht der Film wirklich extrem gut. Und er ist halt sehr lang. Mhm. Er dauert knapp 2 Stunden 20 insgesamt. Ich glaube 140 Minuten, nur 43 Minuten, glaube ich, insgesamt. Ich muss aber sagen, ich habe das nicht gemerkt. Weil er, also das ist eigentlich der Witz, trotz seiner eigentlich sehr langsamen und ruhigen Erzählweise eben kommt der Film dir nicht so lange vor, weil er diese, er hat einmal, er erzählt ja diese lange Zeitspanne und ich finde dadurch hast du auch so ein gewisses Bedürfnis, so der, er muss halt auch so lang sein, weil wenn wäre er kürzer, würdest du vielleicht auch diese Zeitspanne, die der Film dich mitnimmt, nicht so wahr und nicht so ernst nehmen, sondern er lässt sich eben für das Wichtige, dass er braucht, auch Zeit, aber er ist halt zu jeder Sekunde dabei unterhaltsam, er hat keinen Leerlauf, weil das Tempo ist eigentlich immer dasselbe. Du hast keine großen Geschwindigkeitsvariationen im Film. Dadurch gibt es eigentlich auch keine Hänger. Also es entsteht kein Leerlauf, weil der Film dich halt einfach so durchzieht. Und du hast eben nicht wie gerade eben in heutigen Filmen, wie da eher der Aufbau ist. Du hast nicht so einen krassen Spannungspart und dann gibt es erstmal wieder einen Abfall zum Ausruhen, sondern der ganze Film hat einen Ton. Und das macht ihn halt auch bei der Länge nicht einschläfernd halt. Und das ist echt sehr, sehr, sehr gut gelöst und sehr, sehr smart erzählt. Und ja, Schauspieler muss man nichts sagen, alles super top-notch und da sieht man auch wieder, wie halt einfach, dass gute Schauspieler dann auch einfach so einen Film tragen können, weil es um sie geht und sie bilden da die Charaktere, sie bilden die Emotionen ab, die sich da über diese Jahre im Gefängnis da abtun und zeichnen sie ja auch, ne? Sie werden ja dann noch, also älter natürlich deutlich und dieses, zum Beispiel gibt es immer wieder eine Szene, wo Red, also Morgan Freeman, immer wieder antanzen muss vor so einem Gremium, um nach der Haftentlassung eben zu bitten. Also sie fragen ihn jedes Mal so, hey, du bist jetzt hier so lange drin, bist du resozialisiert? Und er sagt quasi jedes Mal so, ja, bin ich, super, bin anderer Mensch. Und dann so, pff, abgelehnt. Ne, also solche Sachen, so, du siehst diesen Trott, diese repetitiven die Tage, die sie da erleben, immer das Gleiche, immer dasselbe, dieselben Leute, dieselben.
Was ja aber auch zu einer der und ich, da habe ich auch geheult, ey, zu der einer der dramatischsten Szenen letzten Endes führt, als dann der ältere Kerl rauskommt.
Ja.
Oh.
Ja, der, wer ist der? Brenners?
Nee, ich weiß es nicht mehr, aber das war schon, im Buch war das ziemlich heftig und im Film hat es mich nochmal deutlich mehr mitgenommen.
Ja, also es geht halt auch da jetzt ohne jetzt großes Spoilern vielleicht, aber ja, ist auch ein Kernschlüsselmoment und geht halt viel um die, also heißt viel, aber es geht auch im Kern um diese Frage, gerade, weil es geht ja hauptsächlich um lebenslängliche Strafen eben. Und was passiert, wenn du echt nochmal rauskommst? Es geht eben um dieses Eingliedern wieder ins soziale Leben und wie schwer das eben ist, wenn du mehr als ein halbes Leben gefühlt im Knast verbracht hast, dass du halt überhaupt nicht mehr ins System reinkommst, dass du einfach dich ausgestoßen fühlst und du siehst halt quasi das Gefängnis mehr als dein Zuhause, als die freie Welt.
Stell dir jetzt mal vor, jemand, der 30 Jahre bekommen hat, kommt jetzt wieder in die Welt. Der war das letzte Mal auf freiem Fuß 1990. Was da in dieser Zeit alleine schon passiert ist, ist abgefahren. Schwierig.
Ja, kommst raus. Was ist das Internet?
Ja, so in etwa. Smartphones? Warum redet
Podcast? Nee, aber absolut, absolut. Und das sind auch so Fragen, die der Film auch aufwirft. Also er macht wirklich einen Rundumschlag in diese Knast-Ökoblase. Und das macht er halt wirklich so greifbar, dass du da wirklich mitleidest und fühlst. Und das ohne groß zu Tearjerken oder ohne groß. Also er macht das alles sehr, sehr ruhig und sehr, ja, fast ekelhaft gelassen. Also du willst eigentlich fast ganze Zeit so rast doch mal aus, Film. Aber tut's halt nicht, weil braucht er auch nicht.
Nee.
Weil er es dir wirklich sehr, einfach sehr klar und sehr, sehr, sehr bestimmt an die Hand gibt und das reicht. Und das reicht dann auch, um wirklich die Emotionspaletten da abzurufen, die der möchte. Und das ist echt, also Hut ab da auf jeden Fall. Und ja, deswegen, also summa summarum, meine Befürchtungen oder meine Ängste waren da definitiv unbegründet. Ist für mich ein ganz, ganz großartiger Film, der von mir aus auch wirklich auch zu Recht auf Platz 1 der Liste stehen darf. Ja, wie gesagt, Schauspiel top, Atmosphäre top, ganze Erzählstruktur top, Story genial, schöne Momente auch, so ganz viel Zeit für kleine Momente, die eigentlich gar nicht so wichtig für den Film erscheinen, aber die ja trotzdem irgendwie immer wieder aus diesem Alltag was mitgeben und das sind so kleine Momente, die du merkst du dir irgendwie auch. Zum Beispiel, wo der eine mal, auch das ist ja auch der ältere Herr mit dem Vogel, ne, mit dem Vogel in der Westentasche und solche Geschichten. Das sind so kleine, schöne Details und so, die machen das aber einfach aus. Und wie gesagt, der Soundtrack ist genial, der trägt den Film auch echt, echt richtig schön und ja, also kann er nur absolut meine Begeisterung aussprechen.
Sehr schön. Das freut mich. Es ist halt.
Also
es
ist unrecht aufgeschoben, definitiv. Einfach.
Ich glaube, der einzige Grund, warum man den nicht mögen könnte, ist, weil er halt auf der Platz 1 steht, der IMDb. Und ich glaube, der Grund, warum er da so steht, in gewisser Weise ist es halt so ein Konsensfilm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich diesen Film anguckt und sagt, das ist ein schlechter Film.
Möglichst objektiv gesprochen, meinst du jetzt?
Ja, was heißt, objektiv ist bei Filmen natürlich immer so eine
Sache. Schwierig, klar, aber er hat alles, was ein, also er ist halt handwerklich und einfach alles gut gemacht. Er hat top Schauspieler, ja. Es gibt nichts, was du eigentlich aussetzen kannst, rein für, als Kritik gesprochen, gibt's echt wenig oder bis gar nichts, was du ankreiden kannst. Ja, du kannst höchstens sagen, ich hasse Knastfilme, geben mir nichts. Also wenn du der ganze Thematik.
Und Tim Robbins ist eh ein schlimmer Mensch.
Wenn dich das langweilt irgendwie alles, dann kann es sein, dass du sagst, ja, okay. Aber ich glaube trotzdem, also wenn du dich darauf einlässt, der hat wirklich eine kleine Magie für sich so ein bisschen. Und das macht ihn schon echt sehr, sehr stark im Können, dich zu vereinnahmen als Zuschauer. Und das ist eigentlich, dann ist es auch egal, irgendwie, dass er im Knast spielt. Es geht um die Charaktere und es geht um diese Zwischenmenschlichkeit. Und also, nee.
Es ist für mich auch nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen kalt lässt, so, weil der schon echt, wie gesagt, sehr emotional ist.
Es ist für mich auch irgendwie kein Knastfilm. Zumindest habe ich den nie
Richtung ist kein Prison Break und so, genau, ja.
Habe ich auch nur die erste Staffel von gesehen. Oder auch, glaube ich, nicht mal ganz.
Nee, war auch furchtbar, aber. Nee,
also. Ey, die erste Staffel war cool.
Ja, aber Sache, es gibt ja auch gerade wieder, also ich finde so Knast-Themen sind ja auch aktuell wieder sehr, also Orange is the New Black oder
Brawl
in Cell Block 99. Ja, du hast schon recht, der fühlt sich nicht so nach typischem Gefängnisfilm an. Er hat was anderes. Er ist fast ein bisschen Spielberg-artig auch fast schon, weil er so eine Magie hat. Also durch die Inszenierung ist er einfach viel mehr als das. Also man darf den Film vielleicht wirklich auch überhaupt nicht so als das vorstellen. Es ist kein Gefängnis, es ist kein Knastfilm, es ist was anderes.
Obwohl man
Es ist das Hauptelement des Films, aber er hat nicht das Gespür davon, finde ich.
Obwohl man das immer mitbekommt, das macht das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen im Kopf brutaler, dass die Werte da sind, aber die Figuren fühlen sich immer freier an, irgendwie, als dass sie da die gesamte Zeit eingesperrt sind.
Ja, was daran liegt, glaube ich, dass sie sehr, also
man sieht sehr viel freier.
Überwiegend, genau, werden sie nicht in ihren Gefängniszellen gezeigt. Auch und auch mal so dann so Stippvisiten und sowas, wo sie durchsucht werden und also ist schon alles mit drin. Sag ich euch den Knastalltag. Aber ja, genau, die meiste Zeit on screen sind sie auf dem Hof, arbeiten, in der Wäscherei, auf dem Feld. Ja, und gerade wenn Andy dann halt eben in seinem Rang da so ein bisschen aufsteigt, dann ist er sowieso kaum noch in der Zelle, dann ist er eben da am Buchhaltung machen und so. Also genau, du hast wenig dieses Isoliertsein, oder zumindest im Kontext.
Aber
deswegen ist es vielleicht so ein bisschen, wirkt es nicht so, wie dieses klaustrophobische Knastgefühl kommt da nicht so oft auf. Es ist eher dieses, es geht ja mehr um diese so, ist eher so Sozialstudie-Gefängnis als Gefängnis. Nee, aber von mir aus absolut Empfehlung. Also auch wenn man da dem Genre sonst nichts zugetan ist, sonst, glaube ich, sollte man das echt ignorieren. Und wie gesagt, für mich, also ich kann nur sagen, Ängste unbegründet, weil er wirklich halt diese Klassiker-Blockbuster-Kriterien, wie ich jetzt eben bei Magnolia im Social hatte, hat er nicht so, finde ich. Er wirkt nicht so überkalkuliert, er wirkt sehr leichtfüßig fast. Obwohl es so eigentlich so perfekt ist, es wirkt nicht so wie getrimmt auf das. Es wirkt so by accident, so, oh hoppla, wir haben aus Versehen einen fantastischen Film gedreht. Weißt du, was ich meine? Also bei Magnolia hatte ich das Gefühl, es war wirklich so, es muss so sein, so ist es gestaged. Das habe ich so vorher schon in meinen Scribbles an die Wand gemalt. So. Und hier
Magnolia fühlt sich halt mehr nach Theater an.
Ja, ja. So, wo zehnmal geprobt wurde, damit es genauso passiert. Und hier, sag ich ja, wirkt es fast so, macht mal, spielt mal Knastis. So, es ist sehr, es wirkt sehr echt.
Da muss man halt einfach wissen, so pick your poison, was mag man lieber? Und ich habe auch, wie gesagt, den Film habe ich länger nicht gesehen, aber jetzt habe ich auch durch deine Ausführung wieder Bock drauf. Dann kommen wir mal zu meinem Film. Und ich hatte es schon getwittert, so die beiden Fragen, die sich mir am Anfang und auch am Ende gestellt haben, waren durchgehend was und warum. Und es geht um Napoleon Dynamite, eine absolute Kultkomödie. Ich glaube, das kann man inzwischen sagen.
Ja, doch schon.
Aus 2005?
4.
2-4. Beim Sundance als bestes Drama nominiert. Und ich lese jetzt einfach mal vor, worum es eigentlich geht, laut Cover. Es ist übrigens eine englischsprachige DVD, aber mit deutschem Ton. Und wie ich das recherchiert habe, auch tatsächlich gab es den deutschen Ton erst auf der DVD. Mhm. Napoleon Dynamite is a new kind of hero, complete with a tight fro, sweet moon boots, and skills that can't be topped. Napoleon spends his day drawing mythical beasts, duking it out with his brother Kip, and avoiding his scheming uncle Rico. When two new friends enter Napoleon's life, Shy Depp and mustachioed Pedro, the trio launches a campaign to elect Pedro for class president and make the student body's wildest dreams come true. But if Pedro is to beat stuck-up Summer, Napoleon will have to unleash his secret weapon. Der Esquire meinte, the funniest film of the year, und James King von Radio 1 sagt, you love it. Hattest du das schon mal, dass du einen Film gesehen hast und auch gefühlt eine Woche später immer noch nicht wusstest, wie du ihn findest?
Ja, bestimmt schon, ja.
Das beschreibt meine Gefühle für Napoleon Dynamite. Erstmal, was ich erwartet habe. Wie gesagt, ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich den auf die Watchlist gepackt hatte. Mhm. Ich hatte das ja auch bei der letzten Folge gesagt, dass es durchaus gewollt war, dass du das siehst. Mhm. Ich wusste, es wird super strange. Mhm. Und ja.
Auf was für einem Strange-Level hast du es erwartet? Also jetzt mal vielleicht irgendwas compared, was du sonst irgendwie hast aus dem Kopf gehabt dabei? Also auf welchem, vielleicht auch so regisseurmäßig, so inszenierungsmäßig, hast du irgendwas?
Überhaupt nicht. Also okay. Mir fällt gerade nichts ein. Mir fällt gerade einfach nichts ein. Es gibt halt so, was ich im Kopf hatte, war so wirklich dieses irgendwie ist alles ist irgendwie so ein bisschen entrückt, so ein bisschen neben der Realität, aber irgendwie doch relatable. Mhm. Das hatte ich im Kopf. Und habe ich das dann auch bekommen? Ja. Es geht halt um Napoleon, die Hauptfigur mit blonden Locken, einer Nerdbrille und einem nie sich schließenden Mund.
Ja.
Er guckt immer, als ob er gerade etwas nicht als ob er gerade etwas nicht verstehen würde. Es geht um ihn. So, der Film hat effektiv gesehen keine. Der Film hat aber effektiv gesehen keine Story.
Nee.
Absolut nicht. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an strange Nebenfiguren, sei es sein online-datender Bruder Kip. Dann. Der ja auch inzwischen bekannt ist als GIF. Mhm. It's getting pretty serious. Depp, die immer ihren Zopf oder meistens ihren Zopf so ein bisschen zur Seite trägt. Auch mega geil. Pedro.
Sieht halt aus wie die krasse Cindy aus Marzahn. Also die Braut so. Also total geil.
Die hat jetzt übrigens, die Schauspielerin ist jetzt tatsächlich, geht es mit ihrem richtigen Namen so ein bisschen auf Tour, glaube ich.
Okay.
Das ist eigentlich ganz interessant. Und halt Pedro, der sich aus irgendeinem Grund irgendwann die Haare abrasiert und dann
Weil sein Kopf juckt.
Ja, ja. Und seine Perücke trägt. Und ja, also nehmen wir mal Kip ein bisschen aus, weil es eine Nebenfigur. Diese drei sind an der Highschool, auch wenn Napoleon nicht unbedingt danach aussieht, als ob er da unbedingt reingehört.
Man hat das Gefühl, er gehört eher auf eine Sonderschule.
Ja, was heißt Sonderschule? Der sieht halt einfach immer noch 15 Jahre älter aus als alle anderen.
Ja, aber gleichzeitig vom Gehirn her halt 15 Jahre jünger als alle anderen.
Ja. Die erste Szene, die man hat, ist, wie er in den Schulbus geht und erstmal guckt irgendjemand, Fenster auf, guckt irgendjemand und schmeißt eine Actionfigur raus und die Szene endet. Das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das wird, das jetzt 90 Minuten, das wird spannend.
Er schleift ja hinter dem Bus her.
Ja. Ist halt, ja. Aber warum?
Ja, weil der Action-Mann mal ein bisschen surfen muss hinten.
Okay. Kann ich einsehen?
Du musst immer dran denken, er ist im Kopf gefühlt 4. So habe ich es immer interpretiert.
Auf jeden Fall, der Film geht 90 Minuten und das fühlt sich sehr, sehr lang an. Wenn du meintest, dass die Verurteilten man die Laufzeit nicht anmerkt, Napoleon Dynamite merkt man es an. Definitiv. Das liegt auch daran, dass der Film so eine Art sketchartige Struktur hat. Weil du hast im Grunde genommen drei Abschnitte. Einmal, wie sich die drei Freunde, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie ich sonst die Beziehung zwischen diesen Menschen beschreiben soll, wie die zusammenkommen. Dann halt diese gesamte Schulballgeschichte und halt dieses President-Ding. Alles ist dann immer noch so ein bisschen weiter unterteilt. Du hast dann immer Nebengeschichten, zum Beispiel mit Uncle Rico, der versucht, gefälschte Tupperware zu verkaufen. und Kip als Geschäftspartner. Und das kann ich ja schon mal sagen. Ich wusste immer, an welchen Stellen man lachen sollte. Manchmal habe ich es getan, sehr laut auch, manchmal nicht. Zum Beispiel das Ding mit dem Transporter und der Tupper-Schüssel. Das ist einfach göttlich. Und
weil man aber zusätzlich sagen muss, dass Napoleon Dynamite halt nicht die typische Pointenkomödie ist. Es gibt schon Situationen, die sehr lustig sind, aber es gibt auch sehr viele Momente, wo der Humor wirklich sehr unterschwellig speziell ist, wo man eher so.
Ich würde nicht unterschwellig sagen, speziell.
Er ist einfach speziell und ja. Denn es ist nicht pointiert. Es ist jetzt nicht so Gag, sondern es ist immer alles, also jede Situation an diesem ganzen Film ist eigentlich weird.
Ja.
Und ob du lachst oder nicht, das liegt einfach wirklich dann am persönlichen Humor empfinden oder ob du in dieser Szene was Lustiges sehen kannst oder nicht, sag ich mal.
Das Problem nämlich, was ich damit habe, da macht sich auch meine Freundin sehr drüber lustig, ich kann ganz, ganz, ganz schlecht mit Fremdscham umgehen.
Ja gut, da bist du im Film natürlich schon vielleicht falsch.
Und
ich finde das auch nicht geil, also ich finde Fremdscham auch eklig. Und da ist natürlich auch Onkel Rico der furchtbarste Charakter im ganzen Film.
Der ist mir auch richtig auf die Klötze gegangen. Ja. Einfach
furchtbar. Das soll er halt auch, ja.
If I could go back in time. Es ist so schwierig, diesen Film einzuordnen, weil es ist halt auch gerade am Ende, ist es so ein bisschen diese Loser-Story, wo er doch aber durch, das ist halt echt geil. Also diese Tanzszene, die ist super.
Die ist mega, ja.
Die ist klasse. Wo ich mich aber auch gefragt habe, ich habe ganz, ganz lange gedacht, dass der Film in den 80ern spielt. Von allen. Von Styling, von allem her.
Ja.
Und dann kommen aber hintereinander die Backstreet Boys und Jamiroquai im Soundtrack.
Ja.
Wo du so komplett dann auf einmal dislocated bist und denkst so, was?
Ja. Das finde ich, macht der aber ein bisschen extra, weil du hast dann auch zum Beispiel Depp, einmal ihr Kleidungsstil, dann aber auch, also sie macht ja Fotos, auch so furchtbar, diese Rico-Fotos.
Glamour-Shots.
Genau, diese Glamour-Shots mit diesem Hintergrund und auch ein bisschen bauschiger. dann verkauft sie ja,
Freundschaftsbänder oder was?
Verkauft sie ja so Freundschaftsbänder, so Armbänder, die so auch so Fall 90s sind. Also ich finde, der Film macht das schon extra, dass er so ein bisschen, also er wirkt so insgesamt aus der Zeit gefallen und er vermischt halt vom Stil her, finde ich, verschiedene Zeitepochen in einer. Deswegen kannst du eigentlich nie so genau einordnen, wo soll der jetzt eigentlich spielen. Das ist, glaube ich, aber tatsächlich
also ein Stilmittel. Wann? Weil wo, weiß man ja, er spielt in Idaho.
Ja.
Und
es ist halt auch einfach da, wo die da wohnen. Das ist halt
das
letzte Nest halt irgendwo. Auch die Szene, wo er dann
die Hühner auf dieser Farm ist.
Ja, die Hühner ist geil, wo sie dann dieses Ei schlürfen müssen. Aber nee, wo er dann zum Ball muss. Aber Onkel Rico kommt nicht zum Punkt und er rennt dann alleine los. Wo dann Ricos geile Brüder in ihrem Lowrider ankommen, wo er dann daherläuft. Da ist ja nichts. Er ist ja, das ist ja fast Wüste. So,
ja, das ist.
Und und ich finde aber dieses, also für mich dieses Gefühl halt auch, dass das halt irgendein Nest ist, wo halt die Internet kennen überhaupt ist schon alles so. Und ja, wo die Leute halt einfach noch nicht so weit sind. Und das finde ich, das kommt aber irgendwie geil rüber.
Ja, also es passt durchaus. Es fühlt sich so an, als ob der Film in den 2000ern spielt, aber die 90er gerade erst angeklopft haben.
Beziehungsweise eigentlich sind es schon 2000er, in dem Dorf sind jetzt aber die 90er angekommen.
Das ist also generell, ich fand sehr, sehr, dieses ganze Ding, wo der spielt, wie es da aussieht, da fand ich super spannend, weil die Landschaft sieht sehr, sehr schön aus, aber wie du schon meintest, da ist einfach mal fucking nichts. Weißt du, du hast das Gefühl, da stehen alle 2 Kilometer Häuser voneinander entfernt und irgendwo ist eine Schule. Da hat man ja auch den Schulbus. Das habe ich so ein bisschen an die Simpsons-Australien-Folge erinnert. Können Sie bitte nachsehen, wie es bei Ihrem Nachbarn ist? Ja, warten Sie. Und dann kommt er abends wieder. So ein bisschen hatte man so das Gefühl. Und dann lebt der Film halt zu 100% von seinen Figuren. Und inwieweit man das gutheißen kann oder lustig findet, was die da machen. Zum Beispiel, wenn Napoleon und Kip bei diesem Karate-Trainer sind. Es ist halt. Das ist halt schon ziemlich witzig. Und
Rex Wondo.
Und
Das ist halt so geil. Entschuldigung, ich liebe diesen Typ, diesen scheiß Ami-Ho, diese ja, Amerika-Flaggen.
Das sind die besten.
Irgendwie Baggy-Pants gefühlt, diese Schnellficker-Hosen.
Pluck it.
Und sit down.
Das ist halt, der Film schafft es manchmal so ein bisschen, die Erwartungen zu untergraben. Zum Beispiel halt mit diesem, bei diesem Dojo-Ding, denkst du halt, okay, die sind einfach zu blöd und machen da jetzt mit. Schnitt. There was a total scam. Und es ist halt, dann schafft der Film das auch immer wirklich zu glänzen. Mein größtes Problem ist einfach, also gefühlt hätte es als Sketch besser funktioniert. Weil über die Laufzeit von 90 Minuten ist es auch einfach fucking anstrengend. Da muss man, also es gibt, wie gesagt, es gibt absolut glorreiche Momente. Ich habe auch mal häufig sehr, sehr laut gelacht. Aber dann hast du auch wieder Laufzeiten, wie zum Beispiel dieses Ding auf der Eierfarm, weil ich so denke, so.
Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen Weirdness um des Weirdness Willen, so, ja. Ne? Also da wird es einfach, ja. Das verstehe ich. Er ist auch sehr langsam auf der Film. Das stimmt schon. Er ist sehr, also das kommt dadurch aber auch, dass die Figur des Napoleon Dynamite, also er selbst ist ja auch einfach super langsam. So in allem, was er tut. Und das überträgt sich halt auch sehr auf den Film, so seine, sehr allein die irgendwie gefühlt 12 Shots, in denen er einfach irgendwie die Kamera doof guckt auf den Mund und so, und du denkst so, Alter, so. Und diese Lethargie, so, das seines Charakters, die zieht sich halt mit durch diesen ganzen Film. Weil, wie du richtig sagst, der Film hat im Endeffekt keine große Story. Es geht um ein paar Tage in seinem Leben. Es geht um einen Typ, der halt als totaler Freak in der Schule bekannt ist. Und wie er einfach, ja, wie er so den Abschlussball und eben so ein paar Tage an der Schule halt erlebt. Und wie er so, ja, er möchte gerne Freundin haben, er möchte gerne mit wem zum Abschlussball gehen, er möchte einfach auch ein bisschen Freude im Leben haben. Und darum rum passiert halt auch viel Schwachsinn, weil seine Familie mindestens genauso behindert ist wie er. Und ja, das ist halt ja so das ist die Story des Films, das verstehe ich schon. Der hat nicht viel Fleisch, so.
La Fonda.
La Fonda ist das Beste.
Es ist halt auch so schlimm, wie er am Ende aussieht.
Ja, mit seinen Goldzellen und den Ketten.
Ja, es ist auch, ich habe den zu zweit gesehen und meine Freundin meinte am Ende auch nur so, ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist als vorher. Das ist halt, Kip ist aber auch
ja, einfach. Ja, das meine ich ja, das ist aber auch so, Kip ist auch halt so ein Charakter, der diese Einöde da perfekt darstellt. So, das ist so, okay, wir haben jetzt Internet. Und dann chatte ich mal mit heißen Frauen. Das habe ich gehört, das kann man da machen.
Mit 32, wenn man bei seiner Großmutter wohnt.
Ja, und einen Lama füttern muss jeden Tag.
Das finde ich aber geil.
Ja.
Ich hätte auch gerne einen Lama.
Ja, aber ja, ich verstehe deine Punkte durchaus, ja.
Das ist letzten Endes auch das, was mich davon abgehalten hat, den Film so komplett zu genießen. Mhm. Ich hatte durchaus Spaß mit dem Teil. Gerade auch der Abschluss mit der Tanzszene ist halt einfach der Shit.
Ja.
Das ist großartig. Ja. Was auch übrigens erst kürzlich in der NBA gab es ja das All-Star-Game. Und da werden ja auch Leute für gewählt. Und der eine Teamkollegen von einem, der in der engeren Auswahl war, hatte einfach ein Vote-for-Dame-Shirt angezogen und den Tanz nachgemacht.
Ja, also der Film ist natürlich absolut meme-worthy. Ne? Also der Film hat so viele Memes und GIFs und so hervorgerufen. Das ist halt, ja. Jede Szene bietet sich dafür irgendwas an, das ist halt auch
sehr. Gosh!
Ja, Wort von Pedro.
Dieses Shirt ist auch einfach da so, ja, so gut.
Ja.
Und wo ich mich dann so frage, wie muss das auf Leute gewirkt haben, die nicht mit den Memes klar, also aufgewachsen, sage ich jetzt mal, sind. So, wenn du den das erste Mal 2004 siehst und dieses plain white Shirt mit der roten Schrift gesehen hast, wie reagierst du da drauf? Es ist ultra strange und jeder, der diesen Film sehen möchte, kann ich nur warnen, klingt zu fies. Also man muss schon sehr genau wissen, was man da bekommt. Das ist halt, du hast keine Story. Du hast super, super, super strange Figuren da drin. Wenn du damit aber klarkommst, hast du, glaube ich, den Spaß deines Lebens.
Der Humor ist einfach sehr speziell. Es ist, wie gesagt, das ist nicht der typische Pointenhumor, es ist jetzt kein, ne? Also erwartet alles, was ihr aus Hollywood kennt, so Hangover, wie sind die Millers, was ist diese typischen Standard-US-Komödien, das ist der Film halt nicht. Der ist genau das Gegenteil. Er ist sehr sperrig und sehr, einfach sehr, sehr verrückt. Ja, vielleicht kannst du wirklich am besten so beschreiben. Du musst so Internet-Humor haben. Du musst so richtig, ja. Du musst so ein bisschen,
Es ist Nine-Gag der Film.
Ja, so Nine-Gag, ja, wirklich so, ja.
Und da muss man Bock drauf haben. Wie gesagt, also wo ich mich halt wirklich frage, wie der beim Sundance bei dem als bestes Drama nominiert wurde. Weil soll es auf einer tieferen Ebene die Trauer in der Einöde zeigen? Ich weiß es nicht. Ich möchte bezweifeln, dass das die Intention
war. Weil ich sagen muss, ich finde das Ende mal sehr schön.
Ja, das stimmt.
Das also er hat ja schon Emotionen, so ist es ja nicht. Es geht ja schon so um, wie du gesagt hast, es ist ja auch so eine Loser-Story. Es ist ja auch so ein bisschen so der Loser, der aber doch irgendwie Freunde
was findet schafft.
Und was schafft dann doch im Leben.
Und man rootet ja auch für ihn.
Ja.
Wenn er zum Beispiel da dieses Vote for Pedro oder Vote for Summer und er nimmt den Button, can I have this button? Und du denkst, warum machst du das jetzt?
Und dann schmeißt du es weg und rennt weg. Das ist halt, er ist halt nicht der Hellste, aber er hat halt ein gutes Herz.
Er ist halt treu doof.
Ja.
Wäre er ein Tier, er wäre ein Labrador.
Ja. Er hat ein gutes Herz. Er hat den Mund immer offen und hechelt doof.
Ja, sag ich. Ja. Golden Retriever könnte also so irgendwie sowas in der Richtung könnte man das. Das wurde mir mal gesagt. Wir haben das mal bei der Arbeit. Haben wir das mal. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst? Und mir wurde Labrador gesagt.
Wow. Ich geh jetzt.
Ich fand es sehr passend tatsächlich. Aber ich bin halt nicht so doof wie Napoleon Dynamite.
Ja.
Es ist auch. Wer nennt sein Kind so?
Napoleon.
Ja. Also, und Dynamite als Nachname finde ich auch
ein bisschen. Aber gut, wenn du als. Na gut, ist ja nicht die Mutter, kennt man ja.
Die, was hatte sie auf ihrem Shirt, als sie ihren Unfall hat? Irgendwie, irgendwas mit Happily Divorced oder sowas.
Ist auch so geil, dass sie einfach so. Ja, ich bin mal ein paar Tage weg, ich gehe Quad fahren in den Dünen. So,
was? Was machst du da? Und Onkel Rico zeigt dann seine VHS.
Seine Skills.
Der ist auch so schlimm.
Guck mal hier, guck das mal.
Oh Gott, Typ. Hätten sie mich eingewechselt. Ach, oh, wir wären
jetzt. Ja, er ist so der Al Bundy, aber in Cringe.
Ja.
Er trauert seinen alten Jugendjahren nach und quasi ist verzweifelt, weil er nicht die Chance bekommen hat, ein großer Footballstar zu werden und ja, hängt und ja, er erreicht jetzt nichts mehr im Leben, weil er nur noch in der Vergangenheit lebt, so und er ist einfach so furchtbar. Er ist so ein schlimmer Charakter.
Ja. Er kriegt ja auch am Ende das, was er verdient.
Das kriegen alle irgendwie im Film.
Naja, außer die Mobber, die verlieren halt bei der Wahl, aber mein Gott. Guckst du den auf Deutsch oder auf Englisch, wenn du den guckst?
Ich guck den meistens auf Deutsch tatsächlich, weil das ist ein typischer Film. Ich habe den damals auch so relativ, also ich habe den glaube ich 2006, 2007 irgendwann ums erste Mal gesehen, also relativ early irgendwie damals. Ich weiß nicht mehr genau, wann die DVD jetzt rauskam, aber als sie rauskam, habe ich die halt direkt geholt gehabt und ich habe die damals als erstes auf Englisch geguckt, auf Deutsch geguckt. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Mal auf Englisch geguckt, aber ich weiß nicht, irgendwie verbinde ich mit dem Film die deutsche Synchro, weil die auch sehr gut ist und teilweise auch wirklich sehr lustig. Und aber ja, ich finde, auf beiden Sprachen hat er seinen Reiz.
Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, nur auf Englisch geguckt.
Nee, ist ja auch gewollt.
Aber wenn du sagst, dass die Synchro gut ist, das wäre nämlich die Frage
gewesen. Die Synchro ist sehr, sehr lustig und es ist wie fast immer mit solchen Comedy, in Anführungszeichen, Synchros. Die haben so ein paar Sachen leicht abgeändert oder so auch so an Situationen eher angepasst, aber das passt sehr gut. Also sie haben sich da schon Gedanken gemacht. Also den kann man auf Deutsch sehr gut gucken.
Also wie gesagt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt und dann immer noch Bock drauf hat, auf jeden Fall gucken. Wenn man jetzt durch die Ausführung sich so denkt, so boah, ne, kein Bock. Ist
zu anstrengend.
Ja, dann sollte man es auch einfach lassen.
Also wenn man wirklich eine umfangreiche Story will, wenn man doch eher der Typ ist, der eher so auf Pointenhumor und zugängliche Witze steht, so, dann ist es, glaube ich, schwierig, ja. Man muss schon echt ein speziell bisschen so ein Fable für, also man braucht ein Fable für Underdog-Geschichten und ein Fable wirklich für verqueren Humor.
Und halt auch Humor, der sich nicht dadurch ergibt, dass Situationen entstehen, sondern einfach, weil Menschen merkwürdig sind.
Ja, also genau, man muss ein bisschen über Merkwürdigkeiten lachen können einfach, ja.
Jo.
Dann funktioniert der Film, sonst ist es wirklich eher unzugänglich, ja.
Weißt du, warum ich dich das gefragt habe, auch mit der Synchro? Weil bei meinem nächsten Film, den ich dir geben werde,
oha,
möchte ich bitte, wenn du die Zeit hast, dass du ihn auf beiden Sprachen siehst. Aber wenn nur auf eine, dann bitte auf Englisch.
Okay.
Das Problem an der gesamten Geschichte ist jetzt, es gibt diesen Film auf Blu-ray etc. pp. Ich habe sie aber nicht.
Ah, okay.
Ich weiß aber, dass ein bestimmter Streaming-Dienst mit einem großen N im Namen den hat.
Amazon.
jetzt google ich natürlich. Scheiße. Kann ich dir das hier irgendwie anders zeigen?
Was denn?
Naja, was heißt, es klappt nicht? Ich habe nur den Titel gegoogelt. Ich muss dahinter noch Film eingeben, weil ansonsten ergibt das Ganze keinen Sinn.
Sonst landet es auf der Pornoseite.
Ja, nicht ganz. Wer auf Naturpornos steht, könnte dann darauf kommen.
Wow.
Das ist auch gerade sehr, sehr merkwürdig. Na, ich habe auch keine mobilen Daten. Klasse.
Bist du bei meinem?
Ja, gib mal her hier. Das kann ja nicht sein. Da schneidest du alles raus, ne?
Ah. Das lassen wir schön so drin.
Denn du darfst dir folgenden Film angucken.
Ich glaube, das ist das Falsche gesucht. Wolltest du nochmal richtig eingehen?
Nein, nein, das ist schon richtig.
Von den Machern von The Lego Movie. Störche. Abenteuer im Anflug. Oh Gott. Schlimme deutsche Subtitles. Was ist das für ein Film? Das Baby sieht aus wie von Baby Boss.
Ich weiß gar nicht, ob das sogar nicht das gleiche war, weil Baby Boss war Streamworks? Störche.
Andy Samberg spricht eine Rolle.
Deswegen.
Und Jennifer Aniston.
Deswegen bitte erstmal auf Englisch, weil hier ist es ganz, ganz. Hier sind bestimmte Sachen funktionieren auf Deutsch nicht so wirklich. Und das haben sie in der Synchro gefühlt auch nicht so richtig gut hinbekommen. Aber.
Originaltitel Storks.
Ja, das war jetzt
ein US-amerikanischer Kulturanimationsfilm von Nicholas Stoller und Doug Sweetland. Aus dem Jahr 2016.
Ja, ein sehr neuer Film und wie ich finde, auch einer der unterschätztesten Filme aus der Zeit.
Oha.
Ich hatte.
Ah, das ist von dem Regisseur von hier Yes Man und Männertrip und so.
Das
ist ja hier, der hat auch Dings gemacht. Der hat ein Jahr später hier den Captain Underpants gemacht. Der war auch ganz gut.
Ah. Ja, lese ich jetzt noch nicht zu sehr ein, sondern guck erst den Film.
Ich gucke nur die Regisseure.
Sextape hat auch gemacht. Den ohne groß nachzudenken in der PV gesehen, war mega, mega geflasht.
Ach so, ja klar. Und Doug Sweetland ist ja der Regisseur von Toy Story, natürlich. Das ist der Toy Story 1 und 2 Monster AG Regisseur.
Ach, das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf der Fahne.
Und Cars. Und Findet Nemo. Und die Unglaublichen.
Dann, okay. Aber der Humor geht in eine andere Richtung. Das sage ich dir jetzt schon mal.
Okay. Eher Napoleon Dynamite.
Nee. Doch ein bisschen.
Storch Dynamite.
Bisschen mehr auf sehr. Auf Pointen getrimmt. Aber
auf
wie was? Gesagt.
Auf Porn?
Ja, darauf auch. Pointen.
Achso.
Pointen.
Ich dachte gerade, es wird jetzt hier so ein Sausage-Fest.
Ich habe den neulich gesehen, zum ersten Mal. So ein merkwürdiger Kram. Das Ende war lustig.
Dann gucke ich Störche. Störche, ja.
Guck dir Störche an.
Weil Stork, kennst du schon noch Storkriesen?
Ja, klar.
Gut, ich stehe kurz auf.
Mach das mal. Alter Mann.
Ja, wirklich. Und du kriegst, was kriegst du denn? Was
hat der? Hast du dir das nicht vorher ausgedacht?
Natürlich. Du kriegst nämlich ein bisschen Lektüre.
Lektüre? Ah, interessant. Dem werde ich dann alleine gucken müssen.
Du kriegst da mal wieder ein etwas mehr Genre, aber auch eben Klassiker.
Ja, das stimmt wohl. Ich halte in der Hand das Mediabook von Candyman. Oder Candymans Fluch, je nachdem.
Candyman, ja. Mit Tony Todd.
Ja, und wer es nicht kennt, wer vorm Spiegel steht und dreimal Candyman sagt, der stirbt.
Ja, untergebrochen genau das. Ist quasi die männliche Version von Bloody Mary so ein bisschen.
Ja.
Genau, absoluter ja, Horror-Klassiker, kann man doch sagen. Ja, Tony Todd hat wirklich berühmt geworden durch die Reihe. Spielt ja dann
seitdem nur noch Scheiße.
Na gut, er ist halt ein Meme. Er ist ein Horror-Meme. Er spielt in allen Final Destination-Filmen mit. Er spielt in allen Hatchet-Filmen mit. Er macht ja immer den großen, er ist ja auch 2 Meter groß, immer der so der böse Mann, der irgendwie Totengräber ist oder im Leichnam arbeitet und immer irgendwelche Advices gibt in Horrorfilmen. Das ist so sein Meme geworden. Aber ja, dafür ist halt mittlerweile berühmt.
Das ist halt, also immer, wenn man irgendwo liest, und Tony Todd spielt mit, so, ja gut, wo nicht?
Ja, wo nicht. Aber wie gesagt, Candyman hat ihn da hingebracht, deswegen.
Oh Gott, das wird merkwürdig. Die nächste Aufnahme, das wird sehr spaßig.
Störche gegen
Candyman.
Candy Stalks.
Stalkman.
Das klingt wie ein Horrorfilm.
Oder neuer Avenger, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, stimmt, ja, Stalkman.
Dann hoffen wir mal, dass ihr so ein bisschen Anreiz bekommen habt. Vielleicht, wenn ihr irgendwie André vor euch hergeschoben habt, die Verurteilten zu sehen. Oder wenn ihr auf abstrusen Humor steht, dass ihr euch mal Napoleon gebt. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören.
Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit frischen Filmen.
Alles klar. Bis denn.
Macht es gut.
Tschö.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corn, cool corn, bring along a dimmer John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmer John. A hot corn, cool corn, bring along a dimmer John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.